Was ist Star Trek? Was macht Star Trek aus?
Spielgeflüster, Folge 10. Ist Discovery noch Star Trek? Nach 15 Folgen ist die erste Staffel Star Trek Discovery zu Ende gegangen. Viele Entscheidungen der Macher sind nicht überall positiv aufgenommen worden, sowohl im Vorfeld als auch im Verlauf der Serie. Viele Fans sehen die Serie deshalb mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir haben zwei langjährige Star Trek-Fans eingeladen, über Star Trek Discovery zu diskutieren. Stellt euch am besten einmal selbst vor.
Hallo, ich bin Michael, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei den Teilzeithelden und verantwortlich für LARP und Cosplay. Aber viel wichtiger ist, ich bin Star Trek-Fan. Das schon seitdem ich bewusst denken kann. Das erste Mal Star Trek habe ich gesehen, da wusste ich noch gar nicht, was Raumschiffe sind. Ich würde also sagen, ich wurde sozialisiert mit Star Trek durch TNG. Das hat auch ganz entscheidend meine Jugend geprägt, vor allem dann in den 90ern, als es noch große Trek-Dinner gab und ich in der Szene sehr, sehr aktiv war, bis die leider so vor sich hingedümpelt ist.
Hallo, ich bin Holger, Ressortleiter Brettspiele bei den Teilzeithelden. Und auch ich bin mit Star Trek das nächste Jahrhundert, wie es damals auf dem ZDF Anfang der 90er hieß, groß geworden. Danach ging es mit Deep Space Nine natürlich weiter und ebenso Voyager. Ich selbst war nie bei irgendwelchen Trek-Dinnen oder sonstigem, aber bin großer Fan von Star Trek in den 90er Jahren gewesen. Die neueren Filme und Serien behagten mir alle nicht so sehr. Von daher hatte ich gehofft, dass die neueste Serie Star Trek Discovery vielleicht eine Rückkehr zu alter Form wäre.
Ja, aber da sind wir, glaube ich, auch gleich beim Kern der Frage der Erwartungshaltung. Welche Erwartungshaltung habe ich an eine Star Trek Serie 2018? Ich glaube und bin mir fast sicher, widerspricht fast keiner, man kann nicht die Maßstäbe der 80er, vielleicht Anfang der 90er an so eine Serie anlegen.
Da würde ich dir direkt widersprechen wollen, denn eine andere Serie im US-Fernsehen hat es sehr erfolgreich geschafft, eben diesen Vibe der frühen 90er Jahre in einer Serie mit sehr ähnlichem Inhalt zu bringen. Diese Serie hieß The Orville und wird ebenfalls weiter fortgesetzt werden und fühlte sich für mich viel mehr nach Star Trek an, als Discovery das jemals getan hat.
Aber was ist Star Trek? Was macht denn Star Trek aus? Wer definiert, was Star Trek ist? Ist Star Trek nur TNG oder ist Star Trek viel mehr? Ist es nicht auch TOS, die Animated Series, die Filme und natürlich auch die ganzen Serien danach, mal ganz unabhängig von der narrativen Qualität mancher dieser Folgen?
Selbstverständlich ist Star Trek all das, aber Nein, ich möchte es nicht wirklich ein Problem nennen. Das, was mich an Star Trek innerhalb der letzten 10 Jahre mindestens gestört hat, ist, dass eigentlich nur noch das, was The Original Series, also die ursprüngliche Serie, ausgemacht hat, für Star Trek gehalten wird und alles, was danach kam, weitestgehend ignoriert wird. Und genau diese Sachen, die danach kamen, sind eben die, die für mich Star Trek ausgemacht haben, vermutlich, weil ich mit diesen auch aufgewachsen bin und weil mir der philosophischere und ja zerebralere Ansatz viel mehr Spaß bereitet hat, als es die Originalserie jemals tun konnte.
Also da habe ich tatsächlich gar nicht den Eindruck, dass in den Diskussionen, die man so in Kommentarspalten und Foren und wo auch immer verfolgen kann, TOS oder die Original Series, die Originalserie als Maßstab angelegt wird. Ich habe eher das Gefühl, dass TNG als Maßstab angelegt wird und alles, was nach TNG kam.
Richtig. Von den Fans sicherlich, aber nicht von den Machern. Schau dir an, was kam an Filmen, was kam an Serien. Es sind Prequels, es sind weitere Prequels, es sind Remakes von den alten Sachen. Die neuen Sachen behandelt niemand.
Naja, aber dann würde man ja auch ausklammern Deep Space Nine und Voyager. Und das ist ja ganz unstrittig später und zumindest aus meiner Wahrnehmung nicht sehr orientiert an TOS.
Nein, deshalb sagte ich innerhalb der letzten 10 Jahre. Nach Voyager gab es eine lange, lange Pause, was Star Trek anging. Enterprise klammer ich da jetzt einfach mal ganz bewusst aus, weil das mochte niemand so richtig.
Ich mochte es. Ich fand's gut.
Na, ich muss ehrlich sagen, ich bin bei der Serie ausgestiegen, als ein diplomatischer Zwischenfall dadurch entstanden ist, dass der Hund des Captains an einen heiligen Baum gepinkelt hat.
Naja, aber das ist der Humor, der manchmal bei Star Trek durchkommt. War mir jetzt auch too much, aber ich konnte drüber schmunzeln. Ich habe die Serie auch abgebrochen. Ich habe sie dann nochmal am Stück durchgeguckt und muss sagen, die war viel, viel besser als ihr Ruf. Vielleicht muss man sie auch ein bisschen mit Abstand gucken. Und das war vermutlich auch die falsche Zeit. nach einem sehr actionreichen Deep Space Nine und Voyager dann ein Prequel zu machen, mit dem sich sowieso nicht viele anfreunden konnten und das auch relativ seicht angefangen hat.
Ja, der temporale Kalte Krieg, der in den späteren Staffeln war, war durchaus eine interessante Sache. Die letzten zwei Staffeln habe ich mir dann auch nochmal angesehen und fand sie tatsächlich auch gar nicht schlecht. Aber es kam nie an die Qualität von den Serien davor ran, zumindest nicht für mich. Und danach gab es auch wirklich eine zeitliche Pause, bis dann J.J. Abrams mit Star Trek vor einigen Jahren im Kino wieder einen Film gebracht hat, der für mich leider Kirk, Spock und die weiteren Charaktere der Original Series behandelte. Und das hat meiner Meinung nach den Ton vorgegeben, der jetzt auch in Star Trek Discovery wieder aufgegriffen wurde. Und das ist eine Entwicklung, die ich persönlich sehr schade finde, weil es der Teil von Star Trek ist, den ich nicht gut fand.
Da würde ich dir bedingt zustimmen, das lässt sich sicher nicht leugnen. Es ist ja auch eine Serie, die letztendlich den fiktiven Zeitgeist, nennen wir es mal so, einfangen möchte. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ein Prequel zu machen, ich glaube, das ist hier gar nicht so die Fragestellung, sondern was macht eigentlich Star Trek im Kern aus?
Oh, ich glaube, dass es zum Teil auch ein Problem ist, was die Serie Discovery hat, nämlich, dass sie eine relativ ausgearbeitete Timeline haben, auf die sie hinarbeiten, vor der sie spielen, und zwar sehr kurz davor, so dass sie eigentlich wenig wirklich Neues bringen können, ohne gleich große Probleme zu verursachen. Das hat dazu geführt, dass die Bösewichte in dieser Serie Klingonen heißen, weil jeder weiß, dass der große Krieg mit den Klingonen stattgefunden hat, aber sie sind keine Klingonen. Sie heißen so, aber sie verhalten sich nicht so, sie sehen nicht so aus und sie klingen nicht so. Und das ist ein Problem, was diese Serie hat, dadurch, dass sie ein Prequel ist.
Also, dass es keine Klingonen sind, da würde ich jetzt tatsächlich einschränken. Woran machst du das fest, dass das kleine Klingonen sind? Also, ich finde, man hat über die Kultur in einer Staffel Discovery wesentlich mehr erfahren, als in fast allen vorangegangenen Serien. Jetzt klammern wir vielleicht mal ein bisschen Deep Space Nine aus, da hat man sich die Mühe zumindest gemacht.
Warum? Das ist genau der Teil der klingonischen Kultur, den man bisher kannte, der durch Worf, Martok und andere Klingonen dargestellt wurde und der für das Universum etabliert war. Und die Klingonen, die es jetzt gab in Star Trek Discovery, waren vollkommen anders. Und damit meine ich zum einen natürlich das Verhalten, zum anderen, gut, das Verhalten kann man erklären, ist es 100 Jahre vorher. Das geht vielleicht noch, aber sie sind auch von der Optik her vollkommen anders. Und das ist etwas, was ich irgendwie nicht verstehen kann.
Ja gut, das Optikproblem, das hatte man ja schon mal bei den Klingonen. Sicherlich natürlich auch geprägt, dass schlicht und ergreifend die Fähigkeit, so komplexe Massen zu machen, beziehungsweise Geld dafür bei TOS einfach nicht da war, da sein sollte. Später die Möglichkeit eben bestand, das wurde ja dann auch bei Star Trek Enterprise nochmal aufgegriffen. Ich glaube, über das Design kann man sicherlich streiten.
Ja, diese zwei Versionen der Klingonen akzeptiere ich, das ist in Ordnung. Warum eine neue Version? Und das ist genau das, was ich meinte, was das Problem der Tatsache ist, dass es sich dabei um ein Prequel handelt. Sie haben die Klingonen genommen, weil sie Klingonen nehmen mussten, hatten aber keine Lust, die Klingonen so darzustellen, wie die Klingonen aussahen. Also haben sie was gemacht, was so ähnlich wie Klingonen ist.
Ja, ich finde mal, bis auf die physiologische Optik finde ich schon sehr nah dran. Das Design der Uniform spiegelt sehr deutlich ein Kastensystem wider, das sehr martialisch, kriegerisch ausgelegt ist. In den Verhaltensweisen sieht man ganz klar einen Ehrenkodex. Ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, dass es Vorwürfe gibt, dass die Klingonen irgendwelche Terroranschläge gemacht haben. Das wurde nie so definiert, dass Klingonen so etwas nie machen würden. Klingonen opfern sich selbstverständlich für das Reich. Klingonen stechen auch jemanden in den Rücken, wenn es dienlich ist, dass das Reich vorwärts kommt. Deswegen sehe ich hier schon eindeutige Parallelen, wie die Klingonen bisher dargestellt wurden. Sie sind martialischer.
Na, ich würde nicht so weit gehen, Parallelen zu sagen. Ich würde sagen, nicht genug Widersprüche. Also, um sagen zu können, es sind definitiv keine Klingonen. Ich sehe sehr wenige tatsächliche Parallelen bis darauf, dass es eine Kultur ist, die sehr kriegerisch ist. Aber alles andere ist nicht in direktem Widerspruch zu dem, was gezeigt wurde, aber es bestätigt auch in keinster Weise die bisher gezeigten Klingonen.
Ja, aber woran machst du das fest, dass die Klingonen da nicht bestätigt werden?
An den Klingonen, die es bisher gab und die näher betrachtet wurden. Und das sind nun mal Worf, Martok mit der Halbklingonin Belana Torres, eine weitere, die alle von ihrem Wesen her vollkommen anders waren.
Die finde ich aber in der Betrachtung tatsächlich sehr schwierig. Also gerade Belana Torres und Worf sind ja hin und her gerissen zwischen zwei Kulturen. Das sind ja quasi doppelte Staatsbürger, wenn man das so sehen möchte, aufgewachsen in einer Kultur, ursprünglich in einer anderen Kultur. Ich glaube, die als Maßstab zu nehmen, ist unglaublich schwer. Martok sicherlich deutlich geeigneter, aber auch das ist ja ein, oder Rate, ein diplomatischer Charakter, den man eingeführt hat. Nimmt man einen Gauron, der teilweise sehr fanatische Züge annimmt, der Scheuklappdenken sitzt, oder nimmt man andere Szenen, wo der Rat gezeigt wurde, die Duras-Familie, andere Ratsmitglieder.
Die Duras-Familie, die schon immer als schlechtes Beispiel auch bei den Klingonen herhalten musste.
Naja, aber letztendlich sind das genauso Klingonen wie alle anderen. Natürlich gibt es schwarze Schafe, aber ganz offensichtlich ist es nicht so verquer, dass es so etwas nicht gibt. Und wenn man jetzt Szenen im Rat guckt, die ticken da auch alle ein bisschen anders, als es ein Martok tut, der ja als sehr vorausschauend und weise betrachtet werden kann. Aber nehmen wir einfach mal Gauron. Gauron spiegelt ja sehr gut wider, dass er ein Machtmensch ist, der auf Krieg bedacht ist, der nicht einmal mit der Wimper zucken würde, einen Krieg mit der Föderation vom Zaun zu brechen, wenn er da einen Erfolg für das Klingonische Reich sehen würde. Auch einer Zusammenarbeit mit den Menschen ist er mehr als abgeneigt. Das kriegt man ja sehr, sehr oft mit. Und das basiert ja letztendlich ja auch auf das, was T'Kuvma sagt. Und man darf hier auch nicht vergessen, letztendlich ist Star Trek ja immer auch ein bisschen versucht, ja ein bisschen immer aufzugreifen, was sind aktuelle politische Themen der Realwelt, mit denen wir uns auseinandersetzen. Bei TOS war es ganz eindeutig der Kalte Krieg, das waren die Klingonen, wird ja allgemein so interpretiert, waren die bösen Weltraumrussen. Wenn man heute T'Kuvmas Reden anhört, dann spiegelt auch ein T'Kuvma sehr stark diesen Protektionismus, diese Xenophobie, Isolationismus wieder, wie man sie in vielen, vielen Regierungen, in vielen Ländern heute spürt, auch in Russland, aber auch in Amerika. Wenn man T'Kuvmas Rede sich angehört hat in der ersten Folge, man hätte da auch ein Bild von einem Politiker drüberlegen können, sei es ein Erdogan, sei es ein Trump, sei es ein Putin gewesen.
Gar keine Frage. Dieser Part, da stimme ich dir absolut zu, dass diese Gegner den Zeitgeist widerspiegeln. Ich verstehe sie nur anders als das, was die Klingonen, die ich lieben gelernt habe, darstellen. Ich stimme dir zu, es gibt andere und vielleicht passt das, was die Klingonen darstellen, in die Kultur der Klingonen, wie sie bisher dargestellt wurden. Es ist nur ein Bruch und da sind wir an einem Punkt, den du ganz am Anfang angesprochen hast, in der Erwartungshaltung. Die Klingonen, die bisher gezeigt wurden, die näher beleuchtet wurden, waren halt einfach anders von ihrem Wesen her.
Aber genau das ist der Punkt. Die Erwartungshaltung, die ich an Star Trek habe, ist auch, dass sie solche Themen, kontroverse Themen aufgreift. Das hatten wir schon in TOS, das hatten wir ganz toll in TNG, das hatten wir aber auch in allen anderen Serien. Und das macht für mich Star Trek auch aus, dass solche Dinge aufgegriffen werden.
Das macht Science Fiction aus. Science Fiction war schon immer seit der Erfindung der größeren Science Fiction ein Spiegel unserer jetzigen Gesellschaft, wo Dinge, die hier existieren, in ein fiktives Universum übertragen werden, da auf die Spitze getrieben werden und die Probleme, die dadurch entstehen, gezeigt werden. Ob es nun der Commonwealth-Zyklus von Isaac Asimov ist oder andere Science Fiction, Gesellschaftskritik ist eine der Grundideen hinter der Science Fiction.
Und genau das macht eben Star Trek für mich in besonderem Maße aus, weil hier stärker als in vielen anderen, zumindest Serien, die man auch aktuell verfolgen kann, der Fokus auf moralische Dilemmata gesetzt wird und immer hinterfragt wird, ist das der richtige Weg oder ist es nicht. Das wurde in TNG bis zum Exzess betrieben, aber auch nur in TNG. Danach nicht mehr.
In Deep Space Nine gab es einige Folgen, die dieses moralische Dilemma aufgegriffen haben. Insbesondere, was darf man im Krieg und was darf man nicht? Ich erinnere mich da an diverse Folgen, die mit Garak zu tun hatten, sodass auch da das Thema war. In Voyager gebe ich dir recht, die sind so weit ab von der Föderation gewesen, dass die sich so viele Freiheiten erlaubt haben. Das war schon sonderbar teilweise.
Aber da tue ich mich auch bei Deep Space Nine schwer. In the Pale Moonlight ist, glaube ich, eine der Folgen schlechthin, wo das Thema behandelt wird. Und bei dem ganzen moralischen Hin und Her, das Sisko da widerspiegelt zu haben, ich nehme es ihm nicht ab an dieser Stelle. Da sagt nämlich Garak ganz am Ende, er weiß ja, wenn man mit ihn beauftragt, ihn Garak beauftragt, weiß man, was man kriegt und was man erwarten kann. Das kann man versuchen, beiseite zu wischen, zu leugnen, zu ignorieren, aber jeder weiß es. Und gerade ein Sisko weiß es. Und so ist es für mich fadenscheinig, dass Sisko hier den Aufgebrachten spielt, aber regelmäßig und sehr bewusst sich Garaks Methoden bedient, um im Krieg einen Vorteil zu erhaschen.
Ja, in einer Folge wird es sogar explizit thematisiert. Ich weiß nicht, ob es diese Folge ist, von der du gerade sprichst. Die Serien, die Episodentitel sind jetzt nicht das, was mir da noch besonders geläufig ist. Aber da ging es um die Fälschung eines Datenkristalls, um die Romulaner in den Krieg hineinzuziehen.
Das ist exakt die Folge, genau.
Ah, ja, und sie endet mit Sisko, der vor dem Spiegel steht und sagt, und auch nachdem ich weiß, was all dies hervorgerufen hat, ich würde es wieder tun. Und das ist der Moment dieses moralischen Dilemmas, wo er tatsächlich sagt, ja, ich akzeptiere, dass ich jetzt eine Grenze überschritten habe, dass ich sie überschreiten musste.
Und das passiert aber in dieser Folge aus meiner Sicht konstant und so konstant, dass es teilweise auch zu gar keinem Dilemma mehr führt. Es gibt auch eine Folge, wo Sisko, um den Gegner zu provozieren, der Reihe nach Soldaten in den Tod schickt. Seine Weltraumschlacht, wo er Jäger losschickt. Da sieht man das erste Mal so richtig, dass die Föderation auch Jagdschiffe einsetzt. Und selbst da, ohne mit der Wimper zu zucken, for the greater good. Und da kippt für mich so ein bisschen auch die Glaubwürdigkeit des moralischen Dilemmas, in dem angeblich Föderationsoffiziere immer unterwegs sind. Das macht die Serie nicht schlechter oder auch nicht besser. Aber ich glaube, der hohe Anspruch, den man teilweise dann an Star Trek stellt, der rührt einzig nur von TNG, den hat man später so nicht mehr. Ganz im Gegenteil, man sieht ja sogar in Deep Space Nine, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr in der Utopie befinden. Ich würde sogar gehen und behaupten, in Deep Space Nine haben wir bereits eine Dystopie erreicht.
Richtig, denn es kommt zu einem Kriegszustand und in einem Krieg, an dem Deep Space Nine viel, viel enger beteiligt ist, als es in TNG jemals der Fall war, sind andere Maßnahmen notwendig. Das ist etwas, das mit ein großes Thema dieser Serie war und was diesen Bruch erzeugt hat.
Und insofern greift für mich Discovery das wieder auch. Auch hier sind wir in einem großen Krieg. Auch hier werden fragwürdige Entscheidungen getroffen. Ich habe aber bei vielen Charakteren eher das Gefühl, dass sie stark damit hadern, als in Serien zuvor. Man sieht in Discovery regelmäßig, wenn wieder fragwürdige Entscheidungen anstehen, dass irgendjemand aus der Crew sich verbal oder zumindest durch eine Gestik, Mimik dagegen positioniert. Sehr schön übrigens in der letzten Folge, wo man sich sogar gegen die Admiralität auflehnt und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist ein Punkt, den ich in anderen Serien, sei es Voyager, als auch Deep Space Nine, vermisst habe und hier wiederfinde. Und das ist Star Trek für mich.
Das stimmt. Dieses Auflehnen dagegen ist da stärker, weil die Brüche auch direkter und stärker sind. Es ist viel, viel deutlicher gezeigt, als es das in den Serien davor war.
Und das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist Star Trek.
Ich kann dir an der Stelle nicht widersprechen. Es passt in das, was Star Trek ist. Ich habe immer noch ein Problem damit, diese Serie als das Star Trek zu sehen, was ich gerne sehen würde. Drücken wir es so aus.
Und ich glaube, da sind wir bei dem Knackpunkt, warum die Serie so kontrovers diskutiert wird. Schaut man nämlich mal, zumindest in meinen Kommentarspalten, sind das hauptsächlich diejenigen, die mit TNG ihre Berührung hatten, die mit TNG aufgewachsen sind, die an Star Trek TNG lieben. Und da kann ich absolut nachvollziehen, man verspricht sich ein neues TNG. Vor allen Dingen, weil man The Orville, da gebe ich dir recht, sieht, es ist machbar. Ich glaube, der Reiz für die jüngere Generation von The Orville liegt eigentlich woanders. Die haben einfach einen speziellen Sinn für Humor, vor allem einen Auftakt, der lässt ja dann zum Glück ein bisschen nach, aber damit habe ich schon mal ein paar Zuschauer mir rangeholt. Aber so ganz familientauglich wird's immer noch nicht.
Es ist eine gute Fusion, mit diesem Brachialhumor eine jüngere Zuschauerschicht dazuzuholen, aber trotzdem das beizubehalten im Kern, was TNG damals ausmachte.
Es wird also aus meiner Sicht tatsächlich eine spannende Frage sein, welche Serie wird sich länger halten? Daran kann man, glaube ich, auch ganz gut bemessen letztendlich, was wollen die Menschen heute für Science Fiction? Wollen sie Hard Sci-Fi wie The Expanse? Wollen die Menschen eine Utopie, wie sie in TNG gelebt wurde, mit vielleicht ein bisschen derberem Humor und zeitgemäßer? Oder sind wir tatsächlich in einer Zeit, wo eine gewisse Actionlastigkeit, nur ein stellenweise flapsiger Umgang untereinander letztlich den größeren Stellenwert einnimmt.
Das muss sich ja gar nicht mal gegenseitig ausschließen. Actionlastigkeit und flapsig funktioniert auch mit Themen, wie sie in TNG behandelt wurden.
Die Frage ist, ob ich dann aber noch TNG habe.
Das, was, glaube ich, der große Unterschied an der Stelle zwischen Discovery und The Orville ist, ist, dass das eine Serie mit einem positiven Weltblick ist und das andere eine Serie mit einem negativen Weltblick. Und das ist der große Knackpunkt. Star Trek Discovery ist die letzte Instanz eines Problems, das, zumindest für mich ist es ein Problem, das in der Unterhaltung sich immer weiter fortsetzt, dass es immer düsterer und düsterer und düsterer wird. Und das ist einfach ein Trend, den ich persönlich absolut nicht mag. Ich mag lieber leichtherzige Serien und das ist es nun mal einmal gar nicht.
Na, leichtherzig, das kann man dem ganz und gar nicht unterstellen, das sicher nicht. Aber ich glaube, ich erkenne da schon eine positive Vision. Betrachtet man, dass man momentan in einem Kriegszustand ist, schafft das natürlich ein gewisses düsteres Setting. Das kann man nicht zu positiv besetzen. Das ist sehr schwer. Aber in vielen Szenen sehe ich doch sehr deutlich, dass es da Ideale gibt, nach denen man strebt, dass man versucht, einen Zustand jenseits dieses Krieges herzustellen, den Krieg zu überwinden, den Konflikt mit den Klingonen zu überwinden. Ich finde, das schafft die Discovery Crew wunderbar, dass die Admiralität hier seltsame Auswüchse kriegt. Das braucht man, glaube ich, nicht näher erläutern. Das hat man schon regelmäßig gehabt.
Wenn das die Grundidee hinter der Serie ist, finde ich, hat sie aber falsch angefangen. Denn dann hätte meiner Meinung nach es besser funktioniert und mehr Impact gehabt, wenn vorher ein wenig mehr gezeigt worden wäre, wie der moralische Kompass dieser Leute eigentlich ist, ohne dass ein Krieg da ist. Und dann hätte ein Krieg kommen können, der diesen moralischen Kompass auf die Probe stellt. Und man hätte gesehen, wie er sich dadurch vielleicht verändert. So wurden Leute in einen moralischen Konflikt geschmissen, ohne dass wir als Zuschauer eigentlich wussten, was haben die für eine Moral. Das Ganze wurde dadurch für den Zuschauer noch viel verwirrender, dass einer dieser Charaktere, Vorsicht Spoiler, gar nicht den Moralkompass hatte, den man in diesem Universum erwarten würde, da Captain Lorca nun mal aus dem Spiegeluniversum kam. Und da denke ich, hätte es einfach einen viel größeren Sinn ergeben für die Zuschauer und für die Charaktere, wenn man erstmal eine Baseline, eine Grundlage geschaffen hätte, anhand derer man das Verhalten der Charaktere dann in einer Konfliktsituation hätte bewerten können.
Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen dem Misserfolg von Star Trek Enterprise geschuldet. Weil genau da hat man das ja versucht. Man hat versucht, einem jüngeren Publikum diese Baseline aufzuzeigen. In dem Zusammenhang ein toller Begriff übrigens. Um darauf aufzusetzen, wie reagieren Sternflottenangehörige, wenn sie in moralisch, ethisch schwierige Situationen kommen. Na, manchmal ist es ja ethisch schwierig, manchmal ist es moralisch schwierig, manchmal geht es einfach nur um plumpe Gesetze. Aber daran ist die Serie letztendlich gescheitert. Sie hat die Zuschauerzahlen nicht bekommen und wurde abgesetzt. Ich kann nur auf begrenzte Art und Weise einen Serieneinstieg machen. Entweder ich beginne mit einer langsamen Erzählung, oder ich gehe in die Vollen. Hier haben die Macher sich dafür entschieden, in die Vollen zu gehen. Ich glaube, es war für den Zeitgeist 2018 nicht die verkehrte Entscheidung. Gerade in einem Franchise, das jetzt mal losgelöst von den Filmen, rein auf den Serien fixiert, doch jetzt lange gedarbt hat und sich erstmal wieder eine Gruppe aufbauen muss, die das finanziert.
Genau dadurch, dass die Serie aber lange vor sich hingedarbt hat, beziehungsweise das Serienuniversum, wäre es meiner Ansicht nach notwendig gewesen, die neuen Zuschauer überhaupt an diesen Moralkodex heranzuführen. Denn gerade diese Leute haben vielleicht überhaupt keine Ahnung, wofür die Föderation stehen sollte.
Aber das haben sie jetzt mit dem Abschluss der ersten Staffel bekommen. Natürlich hätte man das andersrum aufziehen können. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht wäre da das Risiko sehr hoch gewesen, dass wir das gleiche wie bei Star Trek Enterprise gehabt hätten, wo einfach ein Großteil der Zuschauer nach der ersten Staffel ausgestiegen ist oder beziehungsweise schon in der ersten Staffel ausgestiegen ist. Ich zum Beispiel auch. Sondern hier hatte ich einen fulminanten Auftakt. Es war für mich einer der stärksten Serienauftakte einer Star Trek-Serie.
Da möchte ich dir komplett widersprechen. Es war für mich einer der schlechtesten Auftakte einer Star Trek-Serie. Und erst durch die späteren Folgen kann ich die Serie überhaupt mögen. Ich fand sie am Anfang wirklich schlecht und habe nach den ersten 4 Folgen ernsthaft überlegt, ob ich sie weiterschauen möchte.
Also ich tat mich mit allen anderen Serien wesentlich schwerer. Mission Farpoint, furchtbar, entsetzlich, erzählerisch, als ob ich ein Kind zum Einschlafen bringen wollen würde. Bei Deep Space Nine war es nicht viel besser. Bei Voyager lasse ich es mir noch durchgehen. Da hatten wir ein bisschen Action am Anfang gehabt. Da wurde die Crew sehr schnell in eine neue Situation geworfen. Aber auch da kam übrigens relativ spät erst zum Tragen, was macht die Moral eines Sternenflottenoffiziers aus.
Was all diese Serien aber getan haben und was Star Trek Discovery meiner Meinung nach auch bis zum Ende dieser Staffel nicht geschafft hat, ist zu erklären, wer ein Großteil der Charaktere, die man da die ganze Zeit durchs Bild laufen sieht, überhaupt sind. Denn es gibt mehrere Charaktere an Bord der Discovery, auch auf der Brücke, von denen man erst sehr spät einen Namen erfährt. Und bei manchen hat man nicht mal den erfahren. Und viel mehr als ein Name ist es bei manchen auch gar nicht.
Also das ist hier ausgeprägter, da stimme ich dir zu, als bei den anderen Serien. Aber das hatten wir insbesondere bei TNG, aber auch bei Deep Space Nine auch. Da hatten wir auch sehr häufig wiederkehrende Charaktere, die keinen Namen bekommen haben, erst später. O'Brien zum Beispiel in TNG kam erst relativ spät, ist dann sehr schnell einer der zentralen Charaktere des Franchises geworden, aus meiner Sicht. Ich glaube, das ist schon immer ein Problem von Star Trek gewesen. Das hat sich hier zweifelsohne noch mal ein bisschen verschärft. Aber im Wesentlichen hatten wir aber trotzdem, wir haben eine Tilly, wir haben einen Lieutenant Stamets, wir haben natürlich Burnham, wir haben Lorca, Georgia, Ash Tyler, den Doktor, ein Todesfall, den ich übrigens den Autoren sehr übel nehme.
Saru hast du bisher noch vergessen.
Genau, danke, Saru. Also wir haben schon relativ viele Charaktere, die einen Namen bekommen haben, die auch eine Geschichte bekommen haben. Und ich bin sehr zuversichtlich.
Wer ist diese grauhäutige Frau auf der Brücke?
Na, das wird ja schon, also einen Namen hatte sie, glaube ich, nicht bekommen. Ganz klar. Aber vielleicht ist das ja der O'Brien dieser Serie. Jetzt warten wir mal die zweite Staffel ab, ob sie da vielleicht endlich einen Namen bekommt.
Eine Figur mit dieser Optik verdient es, zumindest irgendwie erklärt zu werden.
Ich hoffe auch, dass sie erklärt wird. Es gibt ja viele Spekulationen, was das sein könnte. Die für mich momentan nachvollziehbarste ist es, dass es ein augmentiertes Lebewesen ist. Ob Mensch oder Alien, kann man ja da ganz schwer sagen. Aber es wurde schon aus dem Umfeld der Autoren gesagt, ein Android soll es angeblich nicht sein.
Wäre auch etwas sonderbar, wenn man den Kanon betrachtet. Wusstest du übrigens, dass die Pilotin Deutsche ist?
Nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist spannend, dass auch eine Deutsche.
Detmar kommt aus Düsseldorf, laut irgendwelchen Unterlagen, die es zu dieser Serie gibt, was aber in der Serie natürlich nicht ansatzweise irgendwie rüberkommt.
Das finde ich tatsächlich jetzt sehr schade, denn für mich macht Star Trek auch aus, dass Pluralität gelebt wird, dass Inklusion gelebt wird und dass es vollkommen egal ist, wo jemand herkam. Das hat übrigens Stargate Atlantis auch sehr schön gemacht. Ja. Das habe ich daran großartig gefunden, dass sie immer alle mit ihren Flaggenpatches rumgelaufen sind. Nicht um zu beurkunden, aus was für einer Supernation sie kommen, sondern dass man als Zuschauer wirklich wahrgenommen hat, selbst bei Rollen, die nicht mal einen Satz sagen durften, ja, das ist ein gemischtes Team. Das könnte man hier tatsächlich noch ein bisschen deutlicher betonen. Da bin ich ganz bei dir. Momentan wirkt das ja noch bis auf Saru und diese Augment Android, was auch immer, Frau, wirkt das ja nach einem sehr rassistischen Menschenclub schon wieder. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt, den man bei Star Trek schon öfter mal angebracht hat. Dafür, dass das ja eine sehr pluralistische Vereinigung ist, sind da sehr viele Menschen immer nur auf der Brücke.
Das stimmt allerdings. Jedoch muss man dabei auch sehen, dass die Vereinigte Föderation der Planeten zwar aus ganz vielen Völkern besteht, die wenigsten davon sich aber über so viele Planeten ausgebreitet haben wie die Menschen. Von daher passt das schon so ein bisschen. Die Menschen sind halt die Weltraumkanickel.
Ja, und letztendlich ist es auch eine Preisfrage, wie viele Leute ich dauerhaft mit einer funktionalen Maske ausstatten kann. Wir haben ja, und da bin ich auch bei den Kritikern, bei den Klingonen gesehen, da hat man es offensichtlich nicht hingekriegt, viele Leute mit einer Maske auszustatten, mit der man vernünftig reden kann. Und da hoffe ich doch, dass für Staffel 2 daran gearbeitet wird, damit ich nicht den Eindruck habe, ich habe hier Klingonen mit Sprachfehlern vor mir.
Aber damit sind wir bei einem interessanten Punkt. Staffel 2, wie kann es jetzt weitergehen? Vor Beginn der Serie oder schon nach den ersten paar Folgen war eine der Vermutungen, die ich gehört habe, dass die Seriennummer der Discovery 1031 ein dezenter Hinweis sein könnte auf Sektion 31. Gerade die letzte, dann doch sehr geheime Mission, die Discovery durchgeführt hat, könnte ein Hinweis sein, dass es in dieser Richtung weitergehen könnte, dass der Krieg, der jetzt vielleicht beendet ist, dennoch weiter gefochten wird in geheimdienstlicher Mission. Und genau dort könnte man eine Person wie Burnham einsetzen, die ja durchaus sehr ordentliche Fähigkeiten zu besitzen scheint, aber auch ein wenig in Ungnade gefallen war.
Also das wäre tatsächlich für mich die möglichst ungünstige Weiterführung, Weil da sind wir dann an einem Punkt, wo ich sagen müsste, da verabschiedet sich diese Star Trek-Serie endgültig von einem positiven Zukunftsbild. Denn die Sektion 31 ist ja alles andere als ein positives Bild der Zukunft. Für mich hat die Sektion 31 schon in Deep Space Nine ein sehr dystopisches Bild geprägt, nämlich dass die Sternenflotte, aber auch die Föderation doch letztendlich mindestens mal gelenkt, wenn nicht sogar umfassend kontrolliert wird, von einer nicht legitimierten Schattenregierung, der Ideale, Menschenleben, Alienleben oder sonstige Prinzipien vollkommen egal sind, solange es der Föderation bzw. der Sternflotte und insbesondere der Menschheit dienlich ist. Und das fände ich ganz kritisch.
Das ist der Zustand, der nach 100 Jahren einer solchen Geheimorganisation erreicht wurde. Das heißt aber nicht, dass die Geheimorganisation am Anfang nicht vielleicht genau das Gegenteil war. Dass die darüber gewacht haben, dass es nicht so weit kommen muss und dass das im Laufe der Zeit vielleicht korrumpiert wurde.
Ja, aber das finde ich schon schwierig, weil es gibt ja dann eigentlich letztendlich immer demokratisch legitimierte Institutionen, die für so etwas zuständig sind. Und ich finde, das ist auch ein erstrebenswertes Bild, das vermittelt werden sollte. Es war ja auch ein Thema, das durchaus aufgegriffen wurde bei Marvel mit S.H.I.E.L.D. Da gab es ja auch Kontroversen drüber. Sind Superhelden, unterstehen die jetzt einer Aufsicht oder unterstehen die nicht? Ist das jetzt Selbstjustiz? Ist es keine Selbstjustiz? Und ich finde, das ist eine ganz spannende Frage. Und dass, ob die Sektion 31 vielleicht noch hehre Ziele hatte, das können wir schwer beurteilen. Wir können ja nur einen Ausschnitt der Sektion 31 aus der Kirk-Ära in den Filmen, was sie da genau gemacht haben, konnte man auch nur sehr schwer nachvollziehen. Aber selbst wenn sie hehre Ziele hätten, sie sind nach wie vor eine Schattenorganisation. Eine Schattenorganisation ohne Legitimierung. Und das finde ich dann tatsächlich ganz, ganz schwer mit meinem Bild von Star Trek zu vereinbaren. Ich hoffe tatsächlich, dass ab jetzt viel intensiver das positive Bild geprägt wird, das ja auch Burnham mit ihren Worten vor dem Föderationsrat, als sie geehrt wurden, dann letztlich auch transportiert hat. Für was steht die Föderation? Für was steht insbesondere die Sternenflotte?
Deine Hoffnung da in allen Ehren, und würden wir in einer besseren Welt leben, würde ich diese Hoffnung vielleicht sogar teilen. Aber ich glaube, dass das kaum ein Weg sein kann, die Zuschauer zu behalten, die man mit der Serie, wie sie jetzt ist, gewonnen hat. Denn das wäre doch eine völlig andere Serie, die dadurch entstehen würde, als die erste Staffel war.
Na, ich kann das ja trotzdem noch relativ actionlastig laufen lassen. Ich glaube nicht, dass sie anfangen werden, die Orbit zu kopieren. Ich glaube auch nicht, dass das besonders sinnvoll wäre. Ich glaube, es wird actionlastig weitergehen. Es wird wieder einen staffelumfassenden Metaplot geben, der verfolgt wird. Das Monster of the Day werden wir, glaube ich, in Star Trek, zumindest dieser Serie, nicht mehr haben. Oder Problem of the Week. Da bin ich auch ganz froh drüber. Das ist ein Konzept. Das kann gefallen. Mir tut's nicht. Ich mag Metaplots, die sich fortführen lassen. Und ich glaube, da werden wir drauf hinsteuern.
Da sind wir aber noch an einem ganz anderen Punkt, der Star Trek Discovery auch absolut fehlte und einem Punkt, der für mich Star Trek weitestgehend ausgemacht hat, nämlich die Erforschung, der Sense of Wonder, das Entdecken von Neuem. Das war Kern sowohl der ursprünglichen Star Trek Serie als auch TNG, als auch ein Stück weit Voyager und sogar Deep Space Nine im späteren Verlauf mit dem Delta Quadranten, der erforscht wurde. Und das ist etwas, das in Discovery vollkommen fehlt.
Ich habe da durchaus zarte Ansätze gesehen mit den Tardigraden und der Erforschung des Myzel-Netzwerks. Und man sieht ja gerade in Lieutenant Stamets die fast schon kindliche Begeisterung, die er für diese Entdeckung entwickelt hat und auch bei Tilly.
Einer der wenigen Charaktere, die ich wirklich mochte. Also Stamets, nicht Tilly. Tilly ist fürchterlich.
Tilly ist das gute Gewissen.
Tilly nervt.
Ja, das tut das gute Gewissen ja meistens.
Nee, sie nervt mich nicht, weil sie das gute Gewissen ist, sondern weil sie so fürchterlich naiv ist.
Naja, aber auch das finde ich eine ganz nette Botschaft, die vermittelt wird. Das sollte man vielleicht noch mal ein bisschen intensiver in der Serie beleuchten, dass es ganz offenkundig so ist, dass jemand, der bei der Sternflotte auf der Akademie in San Francisco ausgebildet wurde, ein sehr positiv besetztes Weltbild hat und sich nur schwer vorstellen kann, dass jemand gegen die hehren Moralvorstellungen der Föderation und der Sternenflotte verstoßen kann. Das mag ich an ihr tatsächlich.
In einer anderen Serie würde ich dem wahrscheinlich sogar zustimmen, aber für mich war sie in dieser Serie ein Punkt, der nicht so recht zum Rest passen wollte.
Hat man das aber nicht in jeder Star Trek-Serie gehabt? Jemand, der so ein bisschen nicht zum Rest passen wollte? Nehmen wir mal einen Wesley Crusher. Auch der wollte nicht so richtig da reinpassen. Ich habe mich immer gefragt, warum springt der da mit seinem grauen Anzügchen rum?
Gut, ich habe gerade gesagt, dass mich Tilly nervt und du wählst Wesley Crusher als einen anderen Charakter, der eine ähnliche Funktion hatte. Ja, stimmt. Der konnte auch nerven.
Hatten wir auch in Star Trek. Oder in Deep Space Nine.
Ich habe nicht gesagt, dass Tilly nicht Star Trek wäre. Sie ist einer von den Charakteren, die ich mir, wie ich gerade auch sagte, in einer anderen Star Trek-Serie sehr gut vorstellen könnte. Ich finde nur, dass sie nicht in diese Serie sonderlich gut reinpasste. Und genau da waren wir ja am Kern der Diskussion. Für mich fühlt sich diese Serie nicht wie Star Trek an. Wie das Star Trek, was ich gerne sehen würde. Und damit funktioniert ein Charakter, der in einer anderen Star Trek-Serie funktionieren würde, nicht unbedingt in dieser Serie.
Aber warum passt sie denn weniger in die Serie als andere, sagen wir mal, spezielle Charaktere in den anderen Serien?
Weil der gute Captain Lorca sich seine Crew auf diesem Schiff eigentlich ganz gut ausgesucht hat, danach, dass sie den ganzen Kram, den er davor hat, in irgendeiner Form mittragen werden. Und nachdem wir im Spiegeluniversum gesehen haben, was Tilly da ist, hat er vielleicht gehofft, dass sie so werden könnte. Aber irgendwie ist sie nur ein Fremdkörper, ein Störpartikel.
Ja, aber ich glaube, dass es so ein Störpartikel auch braucht. Deswegen finde ich den Charakter an der Stelle sehr passend. Erstens stimme ich dazu, vielleicht kann das sogar so gewesen sein, dass er da eine falsche Erwartungshaltung hatte. Das hat man ja öfter gesehen, dass offensichtlich davon ausgegangen wird, dass man gewisse charakterliche Parallelen dann doch hat, auch wenn man eigentlich das komplette Gegenteil sein sollte von dem, was man im Echtzeituniversum ist.
Bitte jetzt nicht über die Logik des Spiegeluniversums diskutieren.
Ja.
Da gibt es keine.
Nein, die brauchen wir da auch, glaube ich, gar nicht. Ansonsten wird es ja noch konfuser. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass er nicht jede Position neu besetzt hat. Und von daher gesehen, finde ich...
Sie ist eine Kadettin. Das ist keine Position. Die hat er auf sein Schiff geholt.
Die Frage ist, hat er die auf sein Schiff geholt oder nicht? Oder war die Kadettin vielleicht schon da, bevor es den Lorca-Change gab?
Der Lorca-Change muss ja doch schon etwas weiter zurückliegen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das wurde eben nie aufgeklärt, wann tatsächlich der Wechsel war und wie viel Einfluss Lorca ab dem Moment auf seine Besatzung genommen hat, beziehungsweise auf die unterschiedlichen Positionen. Also ich bin mir fast sicher, dass er nicht komplett ausgetauscht hat. Und selbst wenn das der Fall gewesen wäre, finde ich es sehr erfrischend, einen wirklich naiven Kadetten da zu haben. Das ist für mich einfach auch ein super plausibler Charakter. So stelle ich mir einen idealistischen Kadetten vor, der frisch von der Akademie kommt, die Welt mit großen staunenden Augen sieht und dann sieht, naja gut, es ist halt doch nicht alles Gold, was glänzt. Oder Latino.
Vielleicht war Tilly auch ein wenig ein Spiegel dessen, wie ich mich in dieser Serie gefühlt habe. Sie hat etwas anderes erwartet, als sie von der Akademie kam. Ich habe etwas anderes erwartet, als ich in diese Serie reingeguckt habe. Und wir beide wurden in irgendeiner Form bitter enttäuscht und haben am Ende vielleicht doch etwas gefunden, das man akzeptieren kann, aber es war nicht das, was man haben wollte.
Das war auch schon ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt lange diskutiert. Wir können sicherlich noch Stunden weiter diskutieren, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf Staffel 2 und vielleicht setzen wir uns dann nochmal zusammen.
Tschüss!
Auf Wiedersehen!